Herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten mit Barbara Rohrhofer. Im Serienspecial Wieder gesund, zurück ins Leben geht es um bewegende Geschichten von Heilung, Hoffnung und Neubeginn. Heute zu Gast Tanja Gusenleitner-Kern. Sie spricht über die Diagnose Brustkrebs im Alter von 32 Jahren, über Therapie und Operationen, was ihr Kraft gegeben hat und wie dieser Schicksalsschlag ihr Leben grundlegend verändert hat.
Ihr Leben verlief nach Plan. Schon mit 13 Jahren lernte Tanja Gusenleitner-Kern ihren späteren Ehemann kennen. Nach der Matura wurde rasch geheiratet, ein Haus in Mönchdorf bei Königswiesen gebaut. 3 Wunschkinder wurden geboren. Also so, wie man sich das wünscht. Als das jüngste Kind gerade mal ein Jahr alt war, da war Tanja Gusenleitner-Kern 32 Jahre, kam die Diagnose Brustkrebs und damit Operation, Chemotherapie, Antihormonbehandlung und alles, was dazugehört, nämlich auch Bestrahlungen. 13 Jahre später zieht sie Bilanz. Heute ist sie 45 und sagt: Für mich war es der Krebs, der mich zu einer starken Frau gemacht hat, die ich heute bin. Durch diese Herausforderung habe ich gelernt, wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Diese Erfahrung habe ihr auch die Kraft gegeben, für ihre Träume voranzugehen. Herzlich willkommen, Tanja Gusenleitner-Kern.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Frau Gusenleitner-Kern, wie war das damals, als Sie die Diagnose bekommen haben? Was war da vorher? Erzählen Sie uns das bitte.
Ja, es war so, dass meine kleinere Tochter, wie Sie schon richtig gesagt haben, erst ein Jahr alt war und ich habe mir dann dabei nichts gedacht, als ich in der Brust da ein bisschen einen Knoten gespürt habe, weil ich mir gedacht habe, das kommt vielleicht noch vom Stillen und so. Und irgendwie hat es mir aber dann keine Ruhe gelassen und die erste Person, mit der ich darüber gesprochen habe, war dann meine Mutti und ich habe mir gesagt, du Mutti, ich spüre da was soll ich denn jetzt tun? Und ich habe mich natürlich dann gleich einmal zum Arzt geschickt, zu meiner Frauenärztin und dann hat eigentlich sehr rasch diese Maschinerie, sage ich mal, begonnen, in die ich dann reingekommen bin. Schon die Frauenärztin hat gespürt, das ist könnte was Bösartiges sein, hat mich dann ins Krankenhaus geschickt, dann ist Biopsie gemacht worden und dann ist alles sehr, sehr rasch zum Glück gegangen. Ich bin dann bereits nach 3 Monaten operiert worden und habe dann mit der Chemotherapie schon beginnen können. Und das war auch gut so, denn in diesem Alter hat man meistens einen sehr schnell wachsenden Krebs, weil sich die Zellen noch sehr, sehr schnell vermehren. Und deswegen war es auch gut, dass das dann so schnell alles beginnen hat können. Und ja, das war so dieser Verlauf, den das Ganze genommen hat. Und
wie waren Ihre Gedanken, als Sie das zum ersten Mal hörten? Man fürchtet sich wahrscheinlich vorher auch schon, wenn so dieses im Raum steht, das könnte etwas Bösartiges sein. Wie ist es Ihnen da gegangen?
Ganz ehrlich gesagt, ich weiß noch, wie ich lachend im Auto gesessen bin bei meinem Papa. Der hat mich damals nach der Biopsie abgeholt. Und ich bin ja aus dem unteren Mühlviertel, wir haben 60 Kilometer darauf zum Fahren und wir haben noch im Auto gescherzt und ich habe nur so gesagt, nein. Das kann ja gar nichts Bösartiges sein. Also ehrlich gesagt, ich habe mir nicht ein einziges Mal, bis dass die Diagnose dann tatsächlich war, habe ich mir gedacht, dass ich eine bösartige Krebsart bekommen könnte. Und umso mehr hat es mir natürlich dann schon einmal einen richtigen Stich gegeben, als die Diagnose dann festgestanden
ist. War das telefonisch oder sind Sie da
jetzt? Nein, ich bin mit meinem Mann dann zu dieser Befundbesprechung raufgefahren und dann sind wir da beim Arzt drinnen gesessen und da erinnere ich mich natürlich auch noch, als wäre es gestern gewesen, ja im weißen Arztkittel, wir zwei da ganz drinnen gesessen, so als würde uns jetzt keine schlechte Botschaft erwarten. Und dann ist einfach dieses Wort gefallen, Frau Gusenleitner-Kern, Sie haben Brustkrebs. Und ich weiß, ich bin dann da gesessen und habe es nicht glauben können. Ich habe dann zum Arzt gesagt, wie jetzt, was heißt das, brauche ich Chemotherapie? Das war so meine erste Frage, weil das Schrecklichste an Krebs war für mich wirklich immer die Chemotherapie. Diese Menschen, die keine Haare haben, die keine Farbe mehr im Gesicht haben, keine Augenbrauen, das war für mich so unweigerlich mit Krebs verbunden. Und dann hat er gesagt, ja natürlich, alles. Und es war auch sehr nüchtern von ihm, da mir hergeschmissen sozusagen. Das war schon ein bisschen momentan sehr, sehr schwierig, das aufzufangen für sich selbst.
Und Sie haben selber nicht das Gefühl gehabt, dass Sie irgendwie schlecht geht oder dass gar nichts. Das war aus voller Gesundheit.
Ja, das war wirklich, ich war sportlich, ich habe immer schon auf meine Ernährung geachtet, war immer, das traue ich mir schon sozusagen, sehr ein bewusster Mensch, habe auch immer gut auf meine mentale Gesundheit geschaut. Umso schwieriger war es dann eben wirklich zu sagen, so, und jetzt habe ich eine lebensbedrohliche Krankheit, obwohl ich immer so auf mich geschaut habe. Ja.
Und ist in der Familie dieser Krebs schon einmal vorgekommen?
Auch nein, nicht? Noch gar nie.
Und es war aber eine Krebsart, die man auch mit Hormonen, also der hormonsensitiv auf Hormone anspricht.
Genau.
Das ist ja immer der bessere Fall und genau. Haben Sie auch eine Antihormontherapie bekommen?
Genau, das war ja, eigentlich war es jetzt im Nachhinein gesehen schon Glück im Unglück. Ich habe eine sehr gut behandelbare Krebsart gehabt, die eben auf viele Faktoren angesprochen hat. Darum hat man auch so viele Sachen machen können, so viele Behandlungen. Ich habe ihm dann als erstes die Chemotherapie bekommen, dann ist mir weitergegangen mit einem Jahr Immuntherapie, habe dann aber auch vorher die Bestrahlungstherapie gehabt, ich glaube 33 Bestrahlungen, was ich gehabt habe, und dann noch 5 Jahre eine Hormontherapie, wo ich eben Hormone bekommen habe, wo ich in den künstlichen Wechsel gekommen bin.
Also ja. Eine Antihormontherapie.
Genau, eine
Antihormontherapie. Dass man dem Körper die Hormone, sozusagen das Futter für den Krebs entzieht.
Genau.
Und war Ihre Angst groß? Also wenn man jetzt hört, Sie haben Krebs mit 32, mit 3 kleinen Kindern, was ist da im Kopf?
Momentan schon. Natürlich ist das Warum ganz groß im Raum gestanden. Warum trifft es jetzt mich? Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Aber es hat dann sehr schnell, nach ein paar Wochen, wie ich dann gewusst habe, wie das alles weitergeht, dass es sehr gute Behandlungsmöglichkeiten gibt, dass ich eine gute Überlebenschance habe, sehr schnell umgeswitcht in meinen Gedanken in dieses Wozu. Wozu bekomme ich jetzt diese Krankheit? Ich habe zu meinem Mann immer gesagt, irgendwann bekomme ich einmal ein Mondgeschwür. Das war so mein, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt und habe natürlich geschaut, dass im Haushalt bei den Kindern alles immer gut passt. Auch im Job wollte ich immer gut sein. Und das halt
was
alles.
Haben Sie damals gearbeitet?
Ich habe auf der Gemeinde gearbeitet, bei uns in Königswiesen, am Standesamt und auch im Sekretariat der Amtsleitung mit 20 Stunden nur. Aber es war eben ja nebenbei noch sehr viel zu jonglieren und das war mir alles wichtig, dass ich das alles gut mache. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, irgendwann kriege ich mal ein Magengeschwür. Der Magen war so für mich das, was immer dann angeschlagen hat, wenn es mir nicht so gut gegangen ist. Aber nachher ist mir dann klar geworden, warum es gleich Krebs sein hat müssen. Wenn ich nur ein Magengeschwür bekommen hätte, das hätte ich nicht gehört. Also mein Körper hat schon auch vorher mit kleineren Dingen ein bisschen Alarm geschlagen, die ich aber nicht gehört habe.
Das war Magenweh?
Ja, genau, ich habe dann einmal eine Blinddarmoperation gehabt. Also das war alles so in diesem Magen-Darm-Bereich, sage ich jetzt einmal, da, wo ich zu tun gehabt habe. Und dann ist eben der Krebs gekommen, der mir dann einfach aufgezeigt hat, so, und jetzt Tanja, stopp, jetzt mach einen Cut und schau einmal, wie du dein Leben jetzt weiterleben möchtest.
Es war sehr viel zu diesem Zeitpunkt, man geheiratet, Haus gebaut, 3 Kinder kriegen, arbeiten, ist ja eigentlich eine Mischung, die es zu schaffen, aber es ist sehr viel.
Ja, es war sehr viel und nach der ersten Chemotherapie war auch dann dieser Gedanke da, wo es einem schlecht geht, wo man diese ersten Flüssigkeiten da in den Körper bekommt und wie ich dann nach Hause gekommen bin, völlig fertig schon, weil das natürlich schon gewirkt hat dann und mich auf die Couch gelegt habe, weil ich gar nicht zu irgendwas fähig gewesen war, war so dieser erste Gedanke, der in mir hochgekommen ist, endlich habe ich eine Pause. Und das hat mir dann schon auch sehr zu denken gebracht.
Wenn man die Chemotherapie braucht, um sich eine Pause zu genehmigen, das ist so irgendwie Last Exit.
Es war wirklich fast so, ja. Es war nicht so, dass ich vorher keine Pausen gehabt habe, aber ich habe sie nicht bewusst wahrgenommen. Es war immer alles so schnell. Wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause gekommen ist, dann habe ich oft gesagt, kann ich schnell laufen gehen, schaust du schnell auf die Kinder und ich bin dann joggen gegangen. Es war immer alles so zwischen den Dingen und es war nichts, was ich wirklich einmal ganz bewusst wahrgenommen hätte. Und das ist mir dann klar geworden. Diese Zeit, die ich habe, bewusst zu nutzen.
Nur mal zum Verständnis, war die Chemotherapie vor der Operation oder war zuerst die Operation?
Zuerst die Operation und dann die Chemotherapie. Genau, okay. Das ist auch immer verschieden, aber bei mir war der Krebs noch sehr, sehr klein zum Glück. Also ich glaube 1,6 Zentimeter war der Tumor. Und deswegen hat man vorher operiert, auch Lymphknoten natürlich entfernt, mhm. weil er schon gestreut gehabt hat. Mhm. Und dann ist erst die Chemotherapie
gekommen. Dann kam die Chemotherapie. Aber die OP war wahrscheinlich kurz drauf nach der Biopsie, oder?
Ja, also das war dann, die Biopsie war, glaube ich, im Juni, mhm. Juli, und im August war dann die Operation, okay. Anfang August, genau. Mhm.
Und dann schließt die Chemo an.
Genau, also dann war im September, ist dann gleich die Chemo losgegangen.
Mhm. Und Sie haben dann die Haare verloren, oder?
Ja, alles, natürlich.
Und waren dann eine von denen, vor denen ja. Sie sich früher so ja, ja. gefürchtet haben?
Ich kann mich auch noch erinnern, als ich im Krankenhaus, also bei der ersten Chemotherapie muss man ja mal eine Nacht über Nacht bleiben. Und wie ich dann in das Zimmer gekommen bin mit lauter Krebspatienten, also das macht schon was mit einem. Mhm. Wenn man die schon sieht, die schon weiter fortgeschritten sind und selber erstrahlt man ja noch mitten im Leben. Ja, es war schon wild, aber jetzt im Nachhinein kann ich auch da sagen, das war eigentlich dann das Wenigste. Also mir hat mein Mann die Haare dann geschoren, wie wir gemerkt haben, sie gehen aus. Und ich habe mir dann in den Spiegel geschaut mit meiner Glatze und habe mir gedacht, wow, so schlecht schaust du eigentlich gar nicht aus. Also ich habe mich mit dem allem gut abfinden können, ja.
Und es war aber plötzlich eine innere Stärke da, die Sie vielleicht vorher nicht gekannt haben oder schon?
Eine innere Stärke habe ich immer schon gehabt. Ich glaube, sonst hätte ich das gar nicht alles so machen können, wie mein Leben verlaufen ist. Aber es hat sich insofern verändert, als dass mir bewusst geworden ist, das Leben ist im Jetzt. Wir alle, wir können nicht sagen, wie alt wir werden. Keiner von uns. Es kann morgen irgendwas passieren.
Das große Geheimnis des Lebens.
Ja, genau. Und dadurch ist mir so bewusst geworden, ich muss im Heute leben. Damals war für mich so, wenn ich meinen 40. Geburtstag erreiche, habe ich mal gedacht, dann ist meine kleinere Tochter 8 Jahre, dann schafft mein Mann das schon mit den Kindern irgendwie alleine. Aber jetzt kämpfe ich für mein Leben, für meine Kinder, für meine Familie. Und das gibt einem natürlich eine Kraft. Und ich habe dann nach und nach begonnen, natürlich mit Büchern zum Lesen. Das war so einmal das Erste, wo ich mir einfach einmal Bücher gekauft habe, die mich so richtig angesprungen haben.
Von Menschen, die das geschafft haben,
nein,
oder?
Nein, sondern das erste Buch, was ich mir gekauft habe, war von Robert Betz, Willst du normal oder glücklich sein? Und dieses Buch, da bin ich dann mit Leuchtstift dabei gesessen und habe markiert und mir gedacht, wow, der schreibt von mir. Und durch dieses viele Lesen, ich habe dann auch wieder zum Meditieren begonnen, habe dann auch nach und nach viele Ausbildungen angefangen, hat mir das auf diesen Weg gebracht, zu verstehen, wie unsere Gedanken funktionieren, dass dieses Ganze vorher, wo ich in diesem Funktionieren war, in diesem Funktionsmodus, ja, nur meine Gedanken waren, die mich da festgehalten haben. Natürlich auch all die Muster, all die Prägungen. Ich komme von einem Bauernhof. Bei uns war die Arbeit immer sehr, sehr wichtig. Bei uns ist viel gearbeitet worden. Auch meine Eltern haben sie alles erarbeiten müssen, was sie gehabt haben. Das hat mich natürlich geprägt. Und da einmal zu schauen, wie will ich es denn? Oder hat sich vielleicht auch die Zeit ein bisschen verändert? Darf die meine Zeit eine andere Qualität haben mit meiner Familie und auch für mich, darf ich mich auch um mich selbst kümmern. All diese Dinge haben dann nach und nach dazu geführt, dass ich wirklich mittlerweile ein Leben im Augenblick führe. Und das kann ich aus voller Überzeugung sagen.
Was hat Sie am meisten durch diese Zeit getragen? Oft kann man ja sagen, okay, das war das, an was ich mich festhalten habe können, oder das war der Grund meiner Stärke. War das der Glaube oder Menschen?
Es waren Menschen. Es war erstens einmal die großartige Unterstützung meiner Mama und meiner Schwester, die in der Zeit für meine Kinder so viel da waren, weil ja mein Mann auch arbeiten gehen müssen. Dann natürlich mein Mann, der nie an unserer Beziehung gezweifelt hätte oder an dem, dass ich nicht wieder gesund wäre, der mich in allem unterstützt hat, wo ich ihn gebraucht habe, soweit es halt für ihn gegangen ist. Und dann ein großer Punkt waren meine Kinder, klar. Ich wollte dabei sein, wenn mein erstes Enkelkind einmal geboren wird, wenn sie einmal heiraten, all diese Gedanken gingen ja einem dann durch den Kopf. Ich kann bei meiner kleinen Tochter vielleicht nicht einmal bei der Erstkommunion dabei sein. Ich will aber da dabei sein. Und für all das lohnt es sich dann. Und natürlich erlebt man all diese Dinge dann auch ganz anders. Man sitzt bei allen dabei und denkt sich, ich darf da noch dabei sein. Ich darf das jetzt erleben. Meine mittlere Tochter ist jetzt in Amerika. Wir sind letztes Jahr da zu ihr rübergeflogen. Allein diese Erlebnisse, da sitze ich im Flugzeug mit Tränen in die Augen und sage einfach nur, danke, 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 dass ich das alles erleben darf.
Wie alt ist die mittlere Tochter?
Die ist jetzt 20 Jahre.
Ja, unglaublich. Mhm. Und noch in Amerika oder wieder zu Hause?
Noch in Amerika, aber in 2 Wochen holen wir sie von drüben ab und holen sie nach Hause jetzt.
Ah, sehr schön. Und es ist eben auch das Muttergehen unter Anführungszeichen, dass man sagt, ich muss die Kinder aufwachsen sehen. Ne? Das ist ja das Schlimmste, wenn man sich denkt, das kann man nicht.
Ja schon. Mhm. Es ist dieser Gedanke, dass man für die Kinder, erstens möchte man da sein für sie. Ich weiß, wie schwer es für Familien ist, wo die Mama einfach, man kennt ja im Bekanntenkreis Menschen, wo die Mama schon früh gehen hat müssen und man weiß, dass das einfach nicht so einfach dann ist für die gesamte Familie. Und das wollte ich einer immer ersparen und ja, ich wollte einfach dabei sein. Und ein gewisser Egoismus ist natürlich auch dabei. Natürlich macht man das alles für sich selbst. Ich möchte dabei sein bei diesen Erlebnissen meiner Kinder. Ich möchte aber auch selber noch das Leben so richtig spüren und leben. Ich habe gewusst, es wartet ja noch so viel auf mich. Ich habe schon, ich war erst 21 bei meinem älteren Sohn, wie der geboren worden ist. Und ich habe immer zu meinem Mann gesagt, wir kriegen jetzt zuerst die Kinder, wir machen alles, was so unsere Träume waren, was so dazugehört in unserem Leben. Und mit 40, da starte ich dann nochmal richtig durch. Und damals war ich dann erst 32.
Tun?
Ich habe immer gesagt, ich gehe nur studieren. Mit 40 beginne ich dann zum Studieren und mache all das, was ich, ich wollte immer bald Kinder. Das war immer mein großer Wunsch, eine junge Mama zu sein. Und ich mache das dann nachher. Und das ist dann auf einmal in so eine Ferne gerückt, wo ich mir gedacht habe, boah, das war ja jetzt noch nicht mein Leben. Und das hat mir auch irgendwie so diese Kraft gegeben, für meine Träume noch zu leben und voranzugehen.
Gab es Zeiten, in denen Sie einmal in so einem grauen Loch gesessen sind und wo Sie sich gedacht haben, ich glaube, ich schaff's nicht. Oder kriegt man da, ist das so ein Auf und Ab oder erreicht man dann irgendwo ein Plateau?
Ehrlich gesagt, so dieses tiefe Loch, in das bin ich nie gefallen, weil ich auch den Tod bis zu einer gewissen Weise akzeptieren konnte. Also ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt sterben müsste, dann möchte ich in Frieden gehen können und bin da oft so in mich gegangen und habe mir so überlegt, kann ich das? Habe ich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt alles so gemacht, wie ich es wieder machen würde. Und das habe ich immer mit Ja beantworten können. Und das hat mir so einen Frieden gegeben. Ich habe zu meinem Mann gesagt, die einzige Bedingung, was ich habe, wann ich sterben sollte, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann muss er mir auf unserer Terrasse raussitzen in meinen Sessel und ich möchte hier die letzten Stunden meines Lebens verbringen. Also ich habe mich auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Aber es war nie so, dass ich Angst davor gehabt hätte. Und es war immer in mir dieses tiefe Wissen, ich werde das schaffen. Und wenn so eine düstere Zeit ein bisschen war, es war dann auch November, Dezember, wo ich die Chemotherapien gehabt habe, wo es bald finster wird und wo sowieso die Stimmung ein bisschen andere ist, ich habe da Gedichte geschrieben dann. Wenn ich auf der Couch gelegen bin und es mir nicht gut gegangen ist nach der Chemotherapie, dann habe ich Gedichte geschrieben. Und wenn ich mir die heute lese, denke ich mir, wow, so ist es mir damals gegangen. Da kommt dieses Düstere schon auch vor. Wenn ein Nebel draußen war, habe ich dann so geschrieben, ja, ich fühle mich jetzt genau so trist, so trüb. Und das hat mir geholfen, über diese Zeit auch das zu verarbeiten in mir.
Also auch Schreiben war dabei. Man kann sich ja was von der Seele schreiben,
genau,
was man ja so
das
sagt. Genau,
das ist bei mir sowieso ganz stark. Ich bin ja jetzt auch freie Rednerin, schreibe viele Geschichten über Menschen. Das hilft mir ohnehin immer sehr, ja.
Und ist es dann stetig besser geworden? Wie war dann der Verlauf? Die Therapie hat wahrscheinlich ungefähr ein Jahr gedauert, stelle ich mir vor.
Genau, also Chemotherapie und Bestrahlung ungefähr ein Dreivierteljahr und dann ist es mit Immuntherapie und so weiter gegangen. Aber da ist es mir dann gesundheitlich immer schon wieder besser gegangen. Ich habe auch zwischen die Chemotherapien immer wieder versucht, sobald es gegangen ist, am 4., 5. Tag bin ich schon wieder ein bisschen rausgegangen, spazieren gegangen. Nach der 2. Woche habe ich dann sogar oft schon wieder 1 Kilometer laufen können. Also ich habe wirklich versucht, meinen Körper ganz gut mitzunehmen und zu schauen, was ist möglich, wie weit darf ich gehen. Habe in dieser Zeit dann auch mit Yoga begonnen, weil ich eben gemerkt habe, Laufen und so, das ist sehr mit Vorsicht, kann ich nicht lange und nicht weit laufen. Aber Yoga hat mir sehr gut getan und das praktiziere ich noch immer. Also das ist aus dieser Zeit geblieben, weil ich damals der Meinung war, Yoga, das ist nur was man so ein bisschen nebenbei macht und bin dann draufgekommen.
Und nicht anstrengend,
wow.
Es kann anstrengend sein.
Genau, und es hat richtig gut getan, ja.
Das Ganze ist jetzt ja 13 Jahre aus, also das ist schon eine sehr lange Zeit. Mhm. Sie gelten wahrscheinlich als geheilt, aber gilt man auch nie, aber im Prinzip sagt man, ja, jetzt ist es vorbei, aber es kann immer sein, dass man wieder erkrankt, aber es ist halt nicht wahrscheinlich. Wie gehen Sie mit dieser Angst um, dass wieder mal was kommen sollte, oder haben Sie die gar nicht?
Die habe ich hin und wieder, wenn ich aus einem Bekanntenkreis höre, dass wieder jemand ein Rezidiv hat.
Also, dass der Krebs zurückgekommen
ist? Genau, dass der Krebs bei einer, ich habe zum Beispiel fast zeitgleich mit einer Nachbarin aus meiner Siedlung Krebs gehabt. Bei der ist vor, ich glaube, jetzt ist es 2 Jahre aus, hat sie wie erneut Krebs bekommen. Als ich das erfahren habe, da habe ich schon einmal einen Tag gebraucht, wirklich. Da habe ich mich hingesetzt und habe einfach geweint für sie, für mich. Einfach dieses Gefühl da sein lassen, diese tiefe Traurigkeit, dass es jederzeit auch bei mir so sein kann. Und auch natürlich, für sie hat es mir unglaublich leid getan, dass sie das jetzt noch einmal durchmachen muss. Dann aber gelingt es mir immer wieder sehr schnell, dadurch, dass ich gut weiß, wie ich meine Gefühle, nennen sie jetzt einmal, regulieren kann, mich da wieder rauszuholen und trotzdem wieder zu leben. Ich kann es immer wieder nur sagen. Ich versuche dann immer wieder an diesem Tag zu leben, so als wäre jeder Tag mein letzter. Und in diesem Bewusstsein reihen sich ein schöner Tag nach dem anderen aneinander, und deswegen habe ich auch keine Angst, wenn ich morgen gehen müsste.
Woher nehmen Sie dieses Vertrauen ins Leben? Ist das in der Kindheit entstanden? Ist das höchstwahrscheinlich?
Ganz bestimmt in der Kindheit. Ich habe eine unglaublich schöne Kindheit gehabt, immer Eltern gehabt, die für mich da waren. Bin in einem sehr behüteten Haus aufgewachsen, habe einen starken Rückhalt von, ja, man kann sagen, von der ganzen Verwandtschaft. Wir sind ein richtiger Familienclan, würde ich es fast nennen. Da habe ich schon einmal so dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen aufbauen können. Und jetzt gibt mir diese Kraft, dieses Wissen, was ich in mir, oder diese Weisheit, die ich in mir aufgebaut habe, dass vielleicht dieses Leben ja nicht alles ist. Und das glaube ich schon sehr tief. Also ich habe lange einmal einen starken Glauben an einen Gott gehabt, bin jetzt mittlerweile ein bisschen offener geworden für all das und nenne es immer gern das Universum, das größere Ganze. Also ich spüre schon eine sehr intensive Anbindung an was viel Größeres als dieses Leben, das ich da habe. In meinen Meditationen, in meinen Achtsamkeitstrainings, die ich gebe auch, spüre ich immer wieder, da ist noch viel, viel mehr. Und ich glaube, diese Verwurzelung und dieses Wissen über ein großes Ganzes, das gibt mir auch dieses tiefe Vertrauen, ja.
Und diesen Halt ins Leben und in die Annahme, dass alles gut wird, dass alles gut ist.
Genau.
Sie waren auf der Gemeinde. Was machen Sie jetzt beruflich? Also wie ist es dann weitergegangen? Sie sind wieder gesund geworden und sind Sie in Ihrem Job zurück?
Genau, ich habe meine Karenzzeit damals verlängert, weil ich mir die Zeit nur zum Genesen geben wollte. Ich war dann bei der jüngeren Tochter 3 Jahre zu Hause, habe dann wieder auf der Gemeinde zu arbeiten begonnen und habe aber, wie gesagt, immer gewusst, ewig bleibe ich dort nicht.
Es haben sie dann also das Studium, irgendwie war dann wieder das Studium möglich.
Genau, ja, das war dann nicht so einfach. Also zu studieren habe ich mittlerweile noch immer nicht begonnen, weil es einfach die Kinder trotzdem nur im Mittelpunkt stehen und für mich Linz weit zum Vorn ist. Also auf eine Uni zu gehen, das ist nicht so einfach noch. Aber habe dann, als ich dann 40 war, tatsächlich gekündigt, habe mich politisch engagiert, bin jetzt trotzdem noch im Gemeinderat, also so ganz hat mir die Gemeinde ja nicht losgelassen, versuche da auch ja, mitzugestalten und mitzugestalten.
Also Veränderungen gestalten, das ist Ihnen auch wichtig?
Ganz, ganz wichtig,
und ja. Was ist da zum Beispiel in der Gemeinde ein Anliegen?
In der Gemeinde hat es einige Dinge gegeben, die wir in Angriff genommen haben. Das waren eben so Kleinigkeiten, wie dass man zum Beispiel bei uns im Ort einen Spielplatz schafft, dass man aber auch in der ganzen, dass man die Gemeinde ein bisschen offener macht, dass man Transparenz reinbringt in die Gemeinderatssitzungen, dass man das alles auf eine Homepage zum Beispiel stellt. Und wir sind wirklich.
Also das Ganze erneuert. Das ist in Königswiesen.
Das ist in Königswiesen, genau. Wir haben dann tatsächlich auch den Bürgermeister ja gestellt. Der ist dann auch gewählt worden zum Bürgermeister. Das heißt, wir haben da jetzt schon viel Gestaltungsspielraum
ist
bekommen.
Eine Bürgerliste.
Genau.
Okay.
Und genau, da hat sich jetzt die letzten Jahre wirklich sehr viel getan mit vollem Einsatz von uns allen. Wir sind da eine ganz tolle Gruppe, die da sehr viel bewirken. Marktplatzgestaltung ist auch gerade so ein großes Thema in Königswiesen. Ja, viele kleine und große Dinge, die wir in Angriff genommen haben. Und nebenbei habe ich natürlich auch viele Ausbildungen gemacht. Das erste war einmal der Mentaltrainer und dort habe ich dann gemerkt, wow, also das ist voll mein Ding. Und,
also haben Sie selbstständig
dann gemacht? Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Hauptsächlich einmal als freie Rednerin, weil ich ja auch am Standesamt war und habe mich dann mit freien Trauungen und auch Trauerreden einmal selbstständig gemacht, weil ich gewusst habe, das ist ein Standbein, reden kann ich. Da wird gleich einmal ein bisschen was ergeben. Das war dann auch Gott sei Dank so. Also ich habe dann wirklich gleich das zweite Jahr super durchstarten können und habe mir dann nebenbei noch mit weiteren Ausbildungen dieses zweite Standbein geschaffen mit Trainings, über Achtsamkeit.
Also das ist im Hier und Jetzt Leben, dass man das irgendwie, das kann man lernen?
Genau, das kann man lernen, ja genau. Mhm. Und das ist mir immer ein großes Anliegen. Man bekommt so viel mit, wie viele Menschen in diesem Hamsterrad laufen und da irgendwie nicht raus können, weil sie ihre eigenen Gedanken so festhalten. Und da Menschen zu helfen, dass man eben da rauskommt, das ist mir eine Herzensangelegenheit, ja.
Und Sie machen noch immer Trauungs- und Trauerreden?
Genau, also die Trauungen, die werden jetzt ein bisschen weniger, weil sie einfach alles gar nicht mehr parallel ausgeht. Trauerreden mache ich sehr, sehr viele, ja. Da habe ich jetzt einfach schon mir einen guten Namen gemacht, sagen wir es einmal so. Das kommt bei vielen so gut an, diese persönliche Geschichte, die man über einen Menschen nur erzählt. Ich nenne sie immer gerne eine Lebensrede, die man am Ende des Lebens nur macht, wo man nur in Dankbarkeit und Liebe auf all das schaut, was dieser Mensch in seinem Leben war. Und
ja, nämlich mehr als die letzten Jahre,
wo ja, man genau, besucht. Genau. Genau, mehr als die letzten Jahre, ja, sondern sein, dass es da ein ganzes Leben vorher gegeben hat.
Ist das nicht sehr belastend, wenn man da mit den Angehörigen, muss man sich unterhalten und sprechen und Genau. Die sind ja immer traurig, wenn ein Mensch gegangen ist?
Ja, das ist gar nicht so, wie man oft glaubt. Also es ist oft auch viel zum Lachen dabei, wenn ich mit den Angehörigen beisammen sitze und man kommt dann einfach am Ende drauf, dass es so viele schöne und lustige Momente gegeben hat. Und all das holen wir noch einmal vor und das erwähne ich dann auch bei der Lebensrede immer. Und wenn ich dann oft gehe, dann sagen die Menschen oft mal, jetzt waren wir schon richtig nervös, wenn sie kommen, weil wir gar nicht gewusst haben, wie wird denn das jetzt? Und jetzt sind wir so erfüllt und haben wir so ein gutes Gefühl einfach dabei, weil man noch so viel angesprochen hat, was der Verstorbene eigentlich alles war. Und nicht nur mit dem Fokus auf die Krankheit, die vielleicht gerade die letzte Zeit so geprägt präsent hat. War. Genau.
Mhm. Genau. Und wenn Menschen an Krebs sterben, nimmt sie das mit?
Ja, wenn ich oft Trauerreden halte und vielleicht gleich einmal fünf habe, die an Krebs verstorben sind, dann macht das natürlich schon was mit mir. Aber auch da hilft mir wieder das, dass ich sehr gut meinen Raum halten kann, in meine Energie zurückfinde.
Dass man sagt, ich bin das aber nicht.
Ne? Genau, dass man das gut abgrenzen kann und mitfühlt mit diesen Menschen, das ist in meiner Arbeit sehr, sehr wichtig, aber nicht mitleidet. Das ist ein großer Unterschied. Und das Mitgefühl, die Empathie, die bringe ich ganz stark mit. Aber ich kann das auch, sobald ich mich dann ins Auto setze und nach Hause fahre, dann habe ich diesen Menschen schon wieder ganz anders im Kopf. Dann fängt in mir schon wieder zu denken an, was ist der rote Faden, der sich durch dieses Leben gezogen hat. Und dann entsteht in mir schon ein Teil der Rede, wo ich mich dann zu Hause dazu setze und das schreibe.
Ja, und gibt es da irgendein Ritual, das Sie machen, dass das wieder irgendwie weggeht, nach dieser Trauerrede, nach...
Mittlerweile brauche ich kein Ritual mehr. Früher habe ich mich oft gern nochmal bewusst hingestellt, mich gut geerdet, meine Energie zu mir zurückgeholt, aber das ist jetzt schon so ein Selbstläufer geworden. Also man kann das wirklich lernen und wenn man das trainiert und wenn man das immer wieder übt und macht, dann passiert das wie fast von selbst. Man hält das und das ist ja der Zauber hinter dem Ganzen, das jetzt auch so ein Anliegen von mir ist, das auch anderen Menschen zu lernen, in ihrer Kraft zu bleiben, in ihrer Energie zu bleiben und sich nicht von den Herausforderungen des Alltags ständig wegschwemmen zu lassen.
Das ist ja, das geht ja einfach, ne? Mhm. Es ist immer natürlich. Irgendetwas.
Ja, immer.
Immer. Immer. Es gibt keinen Tag, wo nichts ist.
Genau, und das ist ja, glücklich sein kann man nur, indem man die Dinge, die einem passieren, akzeptieren kann. Und in dieser Akzeptanz, da liegt die ganze Wahrheit für mich. Das zu akzeptieren, was kommt, egal was kommt. Und das anzunehmen und in einen Frieden zu kommen Und dann zu schauen, dann kann man auch mit einer ganz anderen Klarheit immer wieder schauen, so, was ist jetzt mein nächster Step, den ich tun kann, um jetzt mit dieser Herausforderung auch gut umzugehen.
Sind Sie heute ein anderer Mensch als damals vor 13 Jahren? Oder sagt Ihr Mann manchmal, du hast dich verändert oder die Freundinnen und Freunde, die Eltern? Oder ist es eine normale Entwicklung oder ist es schon ganz, spürt es sich schon ganz anders an?
Also für mich spürt es sich völlig anders an. Für meine Eltern glaube ich weniger. Für die bin ich immer nur ihr Kind, ihre Tanja. Ich glaube, die haben diese Transformation nicht ganz so, die sehen diese nicht ganz so drastisch wie ich selbst. Mein Mann spürt es natürlich. Er spürt, dass ich viel ausgeglichener bin, dass uns zwar nichts mehr umschmeißen kann. Und auch das gibt in unserer Ehe einfach so ein gutes Gefühl, dass wir das gemeinsam durchstehen. Und von dem her habe ich mich schon sehr, sehr verändert. Also ich für mich würde sagen, mein Leben hat eine 180-Grad-Wendung gemacht, weil ich die Dinge anders sehe, weil ich mit allem anders umgehe und weil mich nichts mehr aus der Ruhe bringt. Es gibt wirklich kaum mehr was, damit ich habe dann auch später kaum mehr mit den Kindern irgendwie mal geschimpft oder so, weil alle Dinge eine andere Bedeutung bekommen. Wenn es oft lärmend, wir haben drei Kinder, es ist irrsinnig laut oft gewesen bei uns im Haus und ich habe mich dann bewusst oft hingesetzt auf wir haben so eine Galerie in der Mitte, da ist eine Stiege rauf, habe mich dann oft bewusst hingesetzt und habe diesen Lärm ganz bewusst genossen und habe mir gedacht, irgendwann sind sie erwachsen und irgendwann ziehen sie alle aus. Und dann werde ich auf dieser Stiege sitzen und allein
warum
sein.
Warum ist es nicht mehr laut?
Ja, genau. Also man erlebt alles anders und bewusst so, als wäre es das erste und das letzte Mal.
Und Sie haben diese Ausbildungen gemacht zur Achtsamkeitstrainerin?
Genau, genau. Ich habe eben Mentaltrainerin gemacht, dann Achtsamkeits- und Meditationstrainerin, mittlerweile auch den Atemtrainer. Ja, und das alles hat mich natürlich da unterstützt auf dieser Reise.
Wie haben die Kinder das gesehen? Also zuerst ihre Krankheit, wurden die betreut oder hat das die Familie gemacht?
Das hat alles die Familie gemacht und wir haben auch versucht, dass der Alltag größtenteils einfach so weiterläuft. Ich glaube, wenn ich jetzt mit einer drüber rede, sie haben das gar nicht so dramatisch mitbekommen oder gar nicht so dramatisch gesehen. Ich glaube, dadurch, dass ich das immer gut durchgetragen habe und so eine Stärke gehabt habe, war das für sie gar nicht so schlimm. Das Schlimmste war für die Kinder fast nur, dass ich keine Haare gehabt habe. Weil ich bin dann auch mit Glatze, wenn wir wo einkaufen gefahren sind, dann habe ich keine Perücke oder so aufgesetzt, weil ich kein Problem gehabt habe. Und mein Sohn hat dann einmal zu mir gesagt, Mama, aber wenn wir heute fortfahren, bitte setz deine Perücke auf. Also da habe ich dann schon gemerkt, ui, okay, das macht ihm schon ein bisschen Probleme. Mhm. Aber sonst, wir sprechen ja jetzt auch oft drüber, über diese Zeit, das war nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie belastend war oder dass da jetzt, mein älterer Sohn ist jetzt, wird 24, die mittlere ist im 20, die kleine 14, dass da irgendwas.
Also zwei sind schon wirklich erwachsen.
Ja.
Mhm. Natürlich noch nicht ganz 20, aber stehen schon selbst im Leben.
Genau.
Und die kleinere, die ist halt das
Nesthäkchen, oder? Ja, die ist aber jetzt auch am Weg natürlich in die volle Selbstständigkeit mit 14. Wir wissen es selber, wenn wir zurückdenken, da hat man sich selber schon erwachsen gefühlt und sie ist auch sehr eine Taffe, ja.
Und zur Gesundheitsvorsorge, was haben Sie jetzt da für einen Zugang? Müssen Sie noch zu diesen Nachkontrollen gehen, ist das vorbei?
Genau, das ist alles vorbei. Ich habe gehe einmal im Jahr regelmäßig zu meiner Gynäkologin und Mammographie, aber mehr mache ich eigentlich. Ich schaue einfach auf einen bewussten, gesunden Lebensstil, dass wir mein Blutbild einmal im Jahr auch anschauen.
Also ganz normale Vorsorge.
Genau, aber sonst lasse ich mich da sicher nicht für irgendwas verrückt machen jetzt oder so, sondern ich schaue einfach, dass ich mit Bewegung, mit Sport, mit Ernährung, mit mentaler Gesundheit alles dafür tue, damit ich ein schönes und gutes und gesundes Leben führen kann.
Und sind Sie schon so der Meinung, wenn man so im Balance ist, dass das Krankheiten, nein, fernhalten kann man nichts, das weiß man, aber dass es schon besser ist, wenn man halbwegs in Balance ist, wenn man...
Auf jeden Fall. Ich bin sowieso davon überzeugt, je mehr man in seiner Mitte ist, desto besser geht man damit um. Und schlussendlich kommt es ja nur auf das drauf an.
Genau, weil fernhalten kann man nichts.
Nein,
weil, wenn man weiß, es gibt Kinder, die schwer krank werden durch.
Genau, genau. Nein, ich habe ja am Anfang gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas bekomme. Und trotzdem ist es gekommen. Also man kann sich, glaube ich, nur so gut um sich selber Sorgen kümmern, schauen, dass man im Balance ist und trotzdem werden diese Dinge auf einen zukommen.
Genau.
Aber Es kommt dann darauf an, wie gehe ich damit um. Und das wissen wir auch. Es gibt eine Situation und zwei verschiedene Menschen und jeder geht mit dieser einen Situation völlig anders um. Der eine zerbricht fast daran und der andere wächst daran. Und meine Motivation und mein Ziel ist es immer, an allen Herausforderungen zu wachsen.
Und es ist ja so, es ist kein Einzelfall. Es passieren vielen Menschen gesundheitliche Probleme, gesundheitliche Herausforderungen. Jeder ist damit konfrontiert. Es muss nicht Krebs sein, es kann alles andere auch sein. Genau. Es gibt Unfälle, es gibt andere schwere Erkrankungen und jeder findet anders zurück ins Leben.
Mhm. Genau.
Und Sie haben es mit einer unfassbaren Stärke gemacht und daraus auch einen anderen Beruf erschaffen sozusagen.
Genau. Und freue mich jetzt, wenn ich auch anderen Menschen helfen kann, durch solche Herausforderungen durchzugehen und Mut zu haben, für sich und sein Leben voranzugehen und nicht daran zu verzweifeln, an all den Dingen, die einem oft aufgebürdet werden, sondern wirklich daran zu wachsen.
Ich bedanke mich recht herzlich für das Mutmachergespräch und bewundere Sie für Ihren Weg zurück ins Leben.
Vielen, herzlichen Dank. Dankeschön.